Vertreibe die Dunkelheit, alles, was in deinem Leben ist. Deshalb zünde, Herr, das Feuer, zünde das Licht, zünde. Einfach mach mich brennen, mach mich zu einer Fackel. Und wir sind bestimmt zum Leuchten. Jesus hat gesagt, lasst eure Lichter leuchten, lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Und dazu sind wir da heute. Zünde, Herr, ein Licht. Vertreibe die Dunkelheit, sei brennend im Geist. Und wir werden am Schluss noch ein sehr schönes Lied singen. Lass die Küstenfeuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Und damit arbeiten wir auch hier mit dem Evangelium. Wenn ich hier predige und Amen sage, diese Predigt wird im Internet gesetzt und Hunderte, manchmal bis zu 700 bis 1000 Leute hören diese Predigt. Und ich bin eigentlich so dankbar. Das ist mein Automat, das ist meine Kanzel, das ist mein Studio hier heute Morgen. Und ich predige einfach nicht nur für euch hier, sondern ich predige für so viele Menschen, bis nach Chile, bis nach China. Oder ich habe auch Leute, die das Evangelium an vielen anderen Städten hier auf der Welt hören, überall, wo es Internet gibt. Und Internet gibt es inzwischen bald auf der ganzen Welt. Also, und ja, die hören, und ich war erstaunt, und ich habe mehrere Leute, die mir von China sogar schreiben, die Deutsch verstehen oder Deutsch, also Deutsche sind, die dort arbeiten, wie auch immer. Vertreibe die Dunkelheit, zünde ein Licht an. Und wir kennen dieses Wort vom Konfuzius, oder ja, ich glaube vom Konfuzius ist es, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Und genau das möchte ich tun. Und ich möchte einfach das Licht anzünden. Jesus hat ein Licht gebracht in diese Welt. Das Licht des Evangeliums, die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und diese brennt bis heute. Über 2000 Jahre oder 2000 Jahre lang hören die Menschen das Evangelium. Aber warum ich das predige und warum ich das sage, ist, weil die Nacht vorgerückt ist. In Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 13, Vers 12, da heißt es, es ist jetzt die geraume Zeit schon fortgeschritten, es ist schon später, als du denkst, und es wird jeden Tag später, und die Nacht ist vorgerückt. Die Nacht nimmt überhand, und die politische Welt, heute sind einige bei der Wahl und wählen noch, und die Welt verändert sich rapide in einem rasenden Tempo verändert sich alles. Es wird dunkler und schwieriger, komplizierter alles, obwohl das Leben so einfach sein sollte. Jede Nacht einmal ein helles Ende, heißt es in einem Sprichwort. Deshalb, wir sollen uns nicht fürchten vor der Nacht, vor der Dunkelheit. Die Nacht ist auch von Gott geschaffen. Und es wurde aus Abend und Morgen der dritte oder vierte, fünfte Tag, je nachdem. Gläubige leben in einer anderen Dimension. In Psalm 139 heißt es hier, die Finsternis verhüllt euch, denn die Nacht scheint wie der Tag. Denn für die Christen ist die Nacht auch ein fröhliches Ereignis. Ich kann mich entspannen, ich kann mich ausruhen, ich kann weitermachen. Und nachts brennt auch ein Licht, und zwar das Licht Gottes. Und Gott arbeitet sogar nachts, Gott macht nachts Überstunden. In aller Liebe. Also vertreibe die Dunkelheit, ist es das, wir sollen einschlafen mit Gott und aufwachen mit Gott. Und dann ist die Nacht auch nicht kompliziert gewesen. Und Jesus geht mit uns auch durch die Nacht. Und wir haben eine Begegnung vom Herrn Jesus auf dem See Genezareth um die vierte Nachtwache. Also wo es am dunkelsten ist. Bevor der Tag anbricht, die Stunde, also nicht Mitternacht, also solches 12 Uhr bei uns. Nein, um die vierte Nachtwache, wo es ganz dunkel ist, wo es nichts mehr funkelt und so weiter. Da erschien Jesus den Jüngern und sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Wir müssen also uns nicht vor der Nacht fürchten, auch wenn alles schwierig wird und wenn die Welt komplizierter wird. Wir sollen einfach fröhlich leben. Vertreibe die Dunkelheit. Vertreibe die Dunkelheit. Psalm 23 heißt es, ob ich schon wandelte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken tröste mich. Ich fürchte kein Unglück. Auch wenn du in so Gerölltal bist, in so einem Teufelstal, was auch sei. Alle großen Wunder nach der Bibel passierten immer um Mitternacht. Passa, also der Ausflug der Kinder Israel, oder als Paulus und Silas in Philippi im Gefängnis waren, um Mitternacht fingen sie an Lobgesang. Die konnten nicht singen, die haben kein Klavier gehabt, keine Gitarre und nichts. Die waren im Stock. Und als sie den Lobgesang anfingen, da verschaffte Gott einen Hinterhalt und da bebte die Erde und die wurden plötzlich frei. Das ist das Wunder. Und jetzt zu meiner Bibelstelle, Römer Kapitel 13, Vers 11. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, ihr lieben Leute, sagt Paulus hier, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Es ist später, als du denkst. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nahe herbeigekommen. Welcher Tag? Der Tag, dass wir entweder in die Ewigkeit gehen oder dass Jesus kommt, dass die Entrückung stattfindet, welcher Tag auch immer. Und da heißt es so, lasst uns nun ablegen all die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. die stehen vor der Wiederkunft Jesu. Du sagst, das glaube ich nicht. Ja. Guck mal, alles, was in der Bibel drinsteht, hat sich vor unseren Augen erfüllt oder erfüllt sich bereits. Wenn du die Offenbarung liest, da heißt es, und der Euphrat wird vertrocknen. Und was passiert? Die Chinesen bauen die Seitenstraße. Die geht schon bei uns bis nach Amsterdam oder bis nach Portugal. Diese Seitenstraße, die Chinesen kommen. Und das geht immer weiter. Und dann, was alles noch passiert durch die Kommunikation 5G, die ganze Verstrahlung der Bürger. Und ja, wir sind in der Endzeit. Wir fragen uns, was soll noch kommen? Die Menschen werden sich noch wundern mit 5G, was da alles passiert. Die werden Geschwüre bekommen, steht in der Bibel alles. Und die Menschen werden gequält, sie werden fluchen. Und ich habe gestern gesagt, ich predige das Evangelium, ich möchte nicht das erleben, was ich einmal beim Fasten und Beten mal gesehen habe im Geist. Ich war am Thron Gottes oder in der Ewigkeit und dann standen Leute vor den Toren der Ewigkeit, also der Stadt Gottes, dem Thron Gottes, standen die Leute und haben geflucht. Im Himmel, habe ich gedacht, um Himmels Willen, dort im Himmel fluchen die Leute. Und was haben sie gemacht? Ich verfluche meinen Pastor, ich verfluche meine Gemeinde, ich verfluche die Christen. Die haben mich nicht gewarnt. Jetzt bin ich hier nackt, bloß jämmerlich und elend. Und die haben verflucht. Deshalb, ich möchte nicht, dass du mich in der Ewigkeit eines Tages verfluchst. Ich möchte dir die Wahrheit gesagt haben. Es ist später, als du denkst. Die Nacht ist vorgerückt. Der Herr Jesus wird bald kommen. Vielleicht nicht in 2 Jahren, aber es könnte auch in 2 Stunden sein. Verstehst du, schneller als du denkst. Tag und Stunde weiß kein Mensch. Menschen werden verführt und die Verführung ist so groß. Menschen werden vergewaltigt, missbraucht. Alles ist alles auf den Kopf gestellt in unserer Welt heutzutage. Und natürlich, die Wirtschaft ist wunderbar. Das Verderben der Leute ist nicht die Sünde. Das Verderben der Leute ist nicht, was weiß ich, irgendwelche negative Umstände draußen. Der Wohlstand. Den Wohlstand geht die Welt zugrunde. Im Griechischen heißt es, wenn die Dämonen jemanden zu Fall bringen wollen oder die Götter zu Fall bringen wollen, dann lassen sie dem Flügel wachsen. Und so passiert es. Den Menschen wird zu wohl. Ach, für was brauche ich Gott? Das macht mein Arzt, das macht mein Rechtsanwalt, das macht mein Professor und so weiter. China ist am Kommen. Die Dinge entwickeln sich und so weiter. Bei uns geht es wunderbar. Guck mal, wann jetzt diese Seidenstraße kommt. 1,3 Milliarden Menschen. Was für ein Markt ist China? Und die Chinesen kaufen die tollsten Autos und wollen deutsche Autos haben. Und dadurch sprudelt die Steuerkasse und die Sozialüberschüsse, was wir alle so haben. Ja, wir haben bald keine Arbeitslosigkeit. So wird es gepredigt und geredet. Und wir merken nicht, dass wir dem Ende zugeben. Weißt du, uns Leuten geht es so wie dem Frosch im Kochtopf. Weißt du, wenn man Frösche kocht? Man schmeißt einen Frosch im Kochtopf ins kalte Wasser und man dreht unten auf. Und es wird immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Und dann ist er gekocht. Und er hat nicht gemerkt, dass er gekocht worden ist. Die Nacht ist vorgerückt. Es ist später, als du denkst. Doch genau an dieser Stelle hört man auch immer wieder so die Stimme Gottes, das kann gar nicht so weitergehen. Irgendwo ist dann der Höhepunkt erreicht. Irgendwo ist es Schluss und irgendwo bricht alles zusammen. Du weißt ja, das Herz geht immer schneller, 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 schneller und dann gibt es den Herzinfarkt und genauso wirtschaftlich, geistig, emotionell, persönlich, wie auch immer. Und wir Deutsche, wir sind Weltmeister im Produzieren und Konsumieren und wir sind das Schlusslicht im Nachwuchs. Wir stehen in einer Phase, plötzlich, wir sind eine alternde Gesellschaft. Immer mehr Menschen werden alt, gehen in die Rente, brauchen Pflege und vieles andere mehr. Aber wir konsumieren. Es ist so gut. Wir leben ja in einer so fantastischen Zeit. Ja. Wach auf, ruft unsere Stimme. Unser Horizont, geistiges verdüstert. Um uns herum, da braut sich was zusammen. Und bald stehen wir vor dem Kollaps. Und da wirst du nicht mehr weiter lachen können. Jemand hat einmal gesagt, bald ist Schluss mit lustig. Bald ist Schluss mit lustig. Die Menschheit wächst explosionsartig, immer mehr Menschen. Das Klima, die Erdatmosphäre heizt sich immer mehr auf. Die Natur wird immer mehr und mehr zerstört. Das Ökosystem ist so gefährdet, dass wir bald Trinkwasser zu teurem Geld kaufen werden und die nächsten großen Kriege werden nicht sein um irgendwelche um Öl oder sonst welche Rohstoffe. Nein, es wird ums Wasser sein. Der Kampf ums Wasser. Es wird immer weniger und es werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Die Welt wird dunkler und dunkler und dunkler. Was soll ich tun? Soll ich jetzt meine Hände falten und einfach stille sitzen und die Dinge abwarten? Meine Bibel sagt, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nicht, dass ich Angst hätte. Ich sollte mich darauf vorbereiten, wenn das alles kommt. Wenn die Welt verstrahlt wird, wenn die Welt ja am Rand des Abgrunds steht und so weiter. Da gilt nur eins, sein oder nicht sein, haben oder nicht haben. Ja, und da wird drauf ankommen, bin ich gerettet oder nicht? Und was passiert, wenn diese Dinge auf mich zukommen? Und ich werde auf uns zukommen. Wir werden alle älter miteinander. Mach dir gar keine Sorgen. Wir stehen alle eines Tages vor den Toren der Ewigkeit. Und was wird sein mit dem, was wir vorbereitet haben? Wir kennen die Geschichte von diesem reichen Kornbauer in der Bibel. Vertreibe die Dunkelheit ist mein Thema. Wir kennen, ja, der hat gehamstert und der hat gesammelt. Und Gott hat ihn sogar gesegnet, sehr gesegnet. Und dann sagte, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre Ruhe. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern und wem wird das gehören, was du alles zusammengehamstert hast? Was bleibt unterm Strich übrig? Weißt du, wir gehen schweren Zeiten gegen, das merken wir gar nicht. Uns geht es wie dem Frosch im Kochtopf. Wir merken es nicht. Wir kochen ja schon bald. Und wir haben das nicht kapiert, was mit uns los ist. Auch politisch. Die reden alle, weißt du, überall knistert es, Waffen werden verkauft und gehandelt und man, ja, die Leute bereiten sich auf einen Krieg, auf welchen Krieg auch immer. Und jetzt unser Trump, der trampelt ganz schön und so weiter. Da geht aus dem Vertrag raus, aus dem Vertrag, was langjährig und langfristig alles abgemacht worden ist. Ja, ich, Amerika zuerst. Und dann kommt nachher Deutschland zuerst, dann kommt Israel zuerst, dann komme ich zuerst, verstehst du? Und was bleibt nachher, wenn die alle anfangen so zu denken, ich zuerst? Wo ist dann die Liebe? Und die Bibel spricht von schweren Zeiten. Matthäus 24, lies doch mal. Deutsche Zeiten, Hungersnöte, Flüchtlinge werden kommen. Und die Bibel redet von Flüchtlingen. Und die letzte Generation wird eine flüchtende Generation sein. Du wirst noch viel mehr Flüchtlinge erleben. Und deshalb sehen alle nur rot. Also wir wollen unsere Grenzen dicht machen. Europa als eine Festung. Ja. Und in der Bibel heißt es, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, am Feiertag. Bittet. Wir sollen Gott bitten. Und das ist, wie man die Dunkelheit vertreibt. Wenn er schon kommt, dass es so glimpflich wie möglich passiert. Verstehst du? Dass du nur ein paar Kratzer kriegst. Und dass du dann sagst, ja gut, es ist Gott sei Dank nicht so schlimm geworden. Es hätte noch schlimmer kommen können. Vielen Menschen wird nichts erspart bleiben. Und manchmal sind Gottes Wege schwere Wege. Auch für die Kinder Gottes. Ich möchte die Wahrheit sagen. Ich möchte nicht, dass du mich an Tag der Ewigkeit verfluchst und du sagst, der hat mir nichts gesagt, der hat mich nicht gewarnt, der hat mich nicht zugerüstet. Ich bin nicht vorbereitet. Wenn du weißt, dass alles das kommt, dann wirst du ja dein Haus bestellen. In der Bibel heißt es, wenn der Hausvater wüsste, wann der Dieb kommt, würde er mit der Axt an der Tür stehen und ihn dort empfangen. Ja, oder was weiß ich wie. Aber wie soll ich die Dinge begegnen, wenn diese Dinge kommen, dass ich das gar nicht so dramatisch nehme, sondern dass ich sage, ja, das ist alles schon geplant, das steht alles in der Bibel, das ist schon 2000 Jahre festgelegt, was alles kommt. Und alles, was wir in der Bibel, was wir heute erleben, ist schon vor 2000 Jahren und 3000 Jahren oder vielleicht 4000 Jahren festgelegt. Von Europa, wir können heute Europa wählen, aber in der Bibel heißt es, und dieses Reich, in Daniel, und dieses Reich wird uneins sein. Und du siehst, wie zerrissen sie sind, die Europäer. Die Briten wollen jetzt aussteigen, können sie aber nicht aussteigen, weil sie zu dumm dazu sind. Wie auch immer, verstehst du, nächstes Mal wollen die anderen wieder aussteigen, die anderen wollen wieder einsteigen und die anderen sind eingestiegen und sie waren gar nicht reif zum Einsteigen. Und das ist es. Die Festung Europas wird auseinanderbrechen, dieses Standbild vom Nebukadnezar wird auseinanderbrechen, die 10 Ton und Erz passt nicht zusammen und das passiert durch einen Schlag, ein Fels aus dem vom Himmel kommt runter und zermalmt dieses Standbild Europa, was das ist. Und Nebukadnezar träumt davon. Und es ist nicht nur eine Einbildung, sondern das ist Weltgeschichte in Telegrammstil. Das Standbild vom Nebukadnezar, das Haupt von Gold und Silber, Messing und dann die Beine aus Erz und dann die Zehen aus Erz und Ton. Schweren Zeiten gehen wir entgegen. Pack alles ein, zieh dich warm an. Und ich übertreibe es nicht, ich will dir keine Angst machen. Christen sollen nicht mit Angst leben, dass sie plötzlich immer ständig in Furcht leben. Ach, was wird passieren, was wird kommen? Nein, wir sollen so gewappnet sein, so gerüstet sein, wenn es passiert, dass wir Das ist für uns selbstverständlich. Das war. Wir werden alle älter. Wir werden immer ärmer. Du sagst ja, bitte, wir haben doch genug Geld. Aber dein Geld ist nur Pfifferling wert. Überleg einmal, durch die Inflation, das, was du sparst, auf deinem Sparbuch ist nichts mehr drauf. Weißt du, du sparst, da ist noch Geld da. Okay, ist in Ordnung. Aber durch die Inflation und Abwertung und so weiter, wirst du ausgeraubt auf der anderen Tour, auch wenn das Geld dir keine Zinsen bringt. Am Schluss stehst du da. Unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Elends. Und es geht noch weiter. Das ist nicht das Ende. Das ist nur der Anfang. Der Wehen, wie die Bibel uns sagt, Kriege und Kriegsgeschrei werdet ihr hören. Ihr werdet verfolgt werden. Ich denke, unser Jahrhundert ist das Jahrhundert der Märtyrer, der Konzentrationslager, der Katastrophen, der großen Probleme, Zusammenbrüche. Als ich in die Schule ging, da war die Welt noch, ja, da gab es noch viele Staaten. Heute gibt es die Staaten nicht mehr, die früher da gab es, als ich zur Schule ging. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnern kannst, auf deiner Landkarte. Heute gibt es, viele Staaten sind auseinandergebrochen. Jugoslawien, Sowjetunion. Und wenn ich an Afrika denke, die ganzen Kolonien, die Welt hat sich so verändert. Die Reiche sind untergegangen. Viele Reiche. Und viele, viele Reiche sind nur noch Marionetten. Denk nur an die Queen. Nur noch Ausstellungsobjekte. Der Christ, weißt du, der vorbereitet ist, der erträgt das alles viel leichter. Der Mensch. Deshalb ist Vorbereitung für Christen und für Nichtchristen ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das als gelassen annimmst, als getrost, du weißt, das ist, so geht es. Und du kannst dann, wenn die Dinge kommen, die Dinge in der Hand Gottes legen und sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, egal was jetzt kommt, ich weiß, was für mich vorbereitet ist, ich weiß, was mich erwartet, ich gehe in der Ewigkeit zum lieben Gott, zu meinem himmlischen Vater. Ein Christ lebt optimistischer. Die Welt ist nicht mein Heim. Hier ist, bin ich nicht zu Hause. Hier kann ich mich nicht gemütlich machen. Gut, ich wohne. Ich lebe, ich muss leben. Mir wird nichts erspart. Aber die Welt ist nicht mein Heim. Ich kann zurücklassen, kann sagen, ade, goodbye. Nur noch ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Verstehst du? Oder am Ziel. Go West. Und die Geschichte geht westlich. Hat angefangen in Babylon, ging nach Assyrien, ging nach Griechenland, ging nach Rom. Das Deutsche Reich, England, Großbritannien, jetzt ist es in Amerika und von Amerika geht es um die Welt rum, dann kommt es über China wieder zu uns zurück und die Chinesen kommen. Das Evangelium geht auch um die Welt und Jesus hat sogar gesagt, in der letzten Zeit, das Evangelium wird gepredigt, dann allen Völkern und es gibt fast gar kein Volk mehr, das noch nicht eine Bibel hat, noch nicht vom Evangelium was gehört hätte. Da wo Coca-Cola ist, wo Jeans gibt, dort gibt es auch das Evangelium. Dort können Menschen das Evangelium hören und auch haben gehört. Niemand kann sagen, ich habe es nicht gehört. Die Zeit flieht. Es, weißt du, es geht ums Überleben. Und Jesus hat von den Endzeiten gepredigt. Er hat gesagt, macht euch bereit. Wenn das ist und wenn das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wird zum Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Dann stehe ich vor der Tür. Und zurzeit haben wir nicht mehr, dass das Evangelium gepredigt wird. Zurzeit erleben wir den Abfall, geistlichen, religiösen Abfall. Die Kirchen leeren sich, Gemeinden leeren sich. Die meisten Leute wollen mit Gott und Glauben nichts zu tun haben. Uns geht's so gut. Für was brauche ich den lieben Gott? Ich kann mir alles kaufen, was ich will. Und kannst doch nicht alles kaufen. Du kannst Liebe nicht kaufen, du kannst Gesundheit nicht kaufen, du kannst Kraft nicht kaufen. Selbst wenn du noch so viele Vitamine schluckst. Das bringt nichts. Deshalb, viele Sachen können wir nicht kaufen, weil wir glauben, weil wir so dumm sind. Und ja, und die Industrie verkauft uns die Sachen und bietet uns an, das kannst du haben. Wenn du uns anbetest, wenn du das und das nimmst, bestelle dein Haus. Und wir werden Stürme erleben. Und in der Bibel erzählt Jesus in der Bergpredigt eine Geschichte. Da bauten zwei Leute ein Haus. Der eine baute auf dem Sand und der andere baute auf dem Felsen und dann kamen Stürme und der eine, der auf Sand gebaut hat, auch bei uns ist schon lange nichts passiert. Und du siehst, was alles passiert, dass das Unwetter verrückt spielt. Und spielt das nicht das Unwetter bei uns in dieser Tage verrückt? Du kannst viel von Klima reden. Der liebe Gott lacht und spottet all diese Gretchen und die da Reklame machen und protestieren und was unternehmen gegen das Klima. Aussteigen aus CO2 oder er lacht. Das Wetter wird nicht von CO2 gemacht, nicht von den Menschen gemacht. Das Wetter macht die Sonne. Die Sonneneinstrahlung. Und Diese Ozonschicht wird immer dünner und dünner und dünner. Und dann wundern wir uns, warum passiert das alles? Warum sterben die Bienchen? Ja, warum stirbt das und warum geht das ein? So vieles. Und warum haben wir Monokultur in unserer Gesellschaft heutzutage? Überall nur Monokultur. Schau, fahr durch die Landschaft. Alles ist nur entweder alles grün und wie auch immer. Früher war die Welt bunt und noch schön. Und ich sehe nämlich nicht nach der guten alten Zeit, aber der Mensch durch seinen Raubbau hat alles Mist gebildet. Und der eine hat sein Haus auf dem Fels gebaut. Das war ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig. Man musste sich ein bisschen anstrengen. Vertreibe die Dunkelheit. Du weißt, diese Dinge werden kommen, diese kommen auf uns zu. Aber ich bereite mich vor. Wenn das kommt, dann habe ich was Stabiles, was Solides, was Bleibendes. Mein Haus ist fest verankert. Dann überlebst du die Katastrophe. Und weißt du, nicht das Große hat die Katastrophe überlebt. Diese Saurier. Als die Katastrophe kam, alle diese großen, mächtigen, die Konzerne, die Reiche, die werden das nicht überleben, in aller Ruhe und allen Frieden. Nur das kleine Geschmeiß, die sich irgendwo verkrochen haben in einer Höhle, die haben die Katastrophe überlebt, was vielleicht für 60 Millionen Jahre war oder wann es auch immer gewesen sein mag. Vielleicht vor 6000 Jahren. Vielleicht auch gar nicht so lange her. So, wir sollten anfangen, vernünftig zu leben. Denk an dich selber. Denk nicht so viel an die ganze Welt. Du bist für dich selbst geschaffen. Und du musst an dich selber denken, wie wird es mit mir gehen? Was wird mit mir passieren? Hat dein Leben ein Fundament? Eine Basis? Jedes Werk muss durchs Feuer gehen, steht in der Bibel. Und deshalb sollte der Mensch nicht nur an die ganze Welt denken. Klima retten, vergiss es, den ganzen Schmarrn, für mich auf Deutsch gesagt. Vergiss es. Du kannst das Klima nicht retten. Und plötzlich, die Sonne verliert ihren Schein. Was wird dann mit den ganzen Solarzellen? Was wird mit den ganzen Windkraftwerken? Plötzlich, wir müssen umstellen auf Strom. Und da gibt es keinen Strom vielleicht bald. Wenn diese ganze Sonnensystem sich irgendwie verändert, und es verändert sich schnell, da gibt es keine Satelliten mehr. Wenn das Erdmagnetfeld sich verändert, da gibt es das nicht mehr, gibt es das nicht mehr. Und plötzlich kannst du nicht mehr telefonieren. Und du weißt mal nicht mal, wie man einen Brief schreibt. Ja, und es verlernt hast du lauter du tick, 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 tick. Ja, und es gibt keinen Funkkontakt. Stell dir mal vor, die Satelliten fallen aus. Etwa 6000 Satelliten schwirren da über unsere Köpfe und das merkst du ja gar nicht. Die ist ja weit weg. Aber die schwirren da rum im Weltraum und die erhalten diese Kommunikation aufrecht. Jetzt kommt dieses 5G. Aber wenn das alles zusammenbricht und die Bibel sagt, es wird alles zusammenbrechen, in aller Liebe. Und wenn du es nicht glaubst, ich könnte dich schriftlich geben, kann ich den Zeitpunkt sagen. Aber es wird passieren. Deshalb bestelle dein Haus. Und die Bibel sagt, jedes Werk muss durchs Feuer gereinigt werden, muss sich im Feuer bewähren und weh dem, wenn sich das nicht bewährt. Und die meisten Leute haben nur Stroh und Stoppeln gesammelt, von wegen da Gold oder Edelmetalle oder was weiß ich, wertvolle Stoffe. So viele Menschen haben ungeistliche Dinge in ihrem Leben gesammelt, Dinge, die für die Ewigkeit wertlos sind. Die Bibel sagt, kaufe Gold, das durchs Feuer geläutet ist. Nicht, dass du eines Tages sogar nackt, bloß und jämmerlich dann vor dem Thron Gottes stehst und verfluchst. Die haben mir nicht gesagt, die haben mich nicht gewarnt, die haben nicht mehr gepredigt. Ja, du hörst es. Tausende hören es im Internet im Augenblick. Und wir machen jetzt zurzeit eine Reklame im Internet. Und ich habe extra Geld zur Verfügung gestellt hier. Ich glaube, dieser Monat oder etwa 1000 Euro, damit wir Reklame machen können im Google, auf Facebook und auf verschiedene Wege, damit das Evangelium gehört wird. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Und mir liegt es auf dem Herzen, dass wir die Leute erreichen, die nicht mehr in die Kirche gehen. Die Kirchenleute, die haben ja einen Pfarrer und die hören ihre Predigt. Aber es gibt so viele Leute, die einfach die Kirche ade gesagt haben. Und ich möchte das, was ich hier sage, dass noch viele Leute hören. Bitte bete dafür und spende dafür, wenn es möglich ist. Gott wird segnen. Und ich weiß, ich habe diese Tage so einen schönen Brief bekommen von Heilbronn. Und ich bin schon 30 Jahre weg von Heilbronn oder über 30 Jahre. Da schreibt mir eine Frau, ich wusste gar nicht, dass sie meine Predigt hören. Die haben sich nie gemeldet, gar nichts. Und plötzlich, sie schreibt, Bruder, mal tut es das und das. Und meine Nichte oder wer auch immer ist zum Glauben gekommen. Und stell dir mal vor, sie hat ein Buch veröffentlicht, meine Erlebnisse mit Gott. Und da komme ich so oft vor in diesem Buch. Ja, verstehst du? obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und ich freue mich, dass das Evangelium nicht umsonst ist. Manchmal sieht man, das ist alles vergeblich. Das bringt nichts, aber es bringt Frucht. Es bringt Frucht, deshalb wir sehen jetzt im Glauben, wir erwarten deshalb, wir vertreiben die Dunkelheit. Und ich möchte nicht über die Dunkelheit schimpfen und ich möchte nicht über die Politik schimpfen. Ich schimpfe über die Politik, ganz gewiss. Und deshalb sage ich auch den Leuten, geht wählen. Wenn ihr nicht wählen geht, macht auch euren Mund nicht auf, haltet euer Maul. Verstehst du, wer nicht wählen geht, der sollte still sein. Egal welche Partei, verstehst du, egal. Aber du warst wenigstens dabei, hast ein Kreuzchen gemacht. Ich ermutige die Leute, auch vielleicht heute noch, du hast noch nicht gewählt, im Internet für die Leute, sage ich das jetzt gerade im Augenblick, da gehst du ganz schnell wählen. Egal was. Aber du solltest dann nicht eines Tages sagen, ja, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts getan. Und dann musst du beten, wenn du dieses Kreuzchen machst, nicht einfach nur da Kreuzchen irgendwo machen, du solltest beten, Herr, wen und was soll ich beten? Weißt du, was Gott mir gezeigt hat vor Jahren, warum ich will manchmal so und manchmal so, so wie ich Lust und Laune habe. Und nicht nur das, sondern ich frage Gott, lieber Gott, was soll ich wählen? Und Gott hat es gezeigt, die Gemeinde Jesu, die Gläubigen sind Beter, die die Hände hochhalten und diese Gerichtsgefahren und so weiter aufhalten können. Wir können noch aufhalten. Und deshalb, ich wähle immer den geringeren Widerstand oder das geringere Übel. Ja. Als ich habe schon SPD gewählt, ich sage das, was ich gewählt habe. Ich habe SPD gewählt, als wir Wohngeld brauchten. Ich habe sogar die Linken gewählt, die Kommunisten gewählt, weil sie die einzigen waren, die gegen Krieg waren, als damals Krieg in Iran war. Und als dann der Bush dann in den Krieg gezogen ist. Ja, die waren die einzigen, die gegen Krieg sind. Und ich bin froh, dass man verhindert. Wir sind Verhinderer. Und wir sollen Verhinderer sein, auch was politisch sonst geschieht, Ausverkauf von Europa oder vieles andere mehr. Wir können die Flüchtlingsströme nicht aufhalten, aber wir können Zeichen setzen, ein Kreuzchen irgendwo, das ist dein Problem. Also wähle richtig und frag Gott, wie kann ich das Verderben aufhalten? Das Verderben wird kommen, so oder so, ich kann nichts dagegen machen, aber wir können aufhalten. Und bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Natürlich, du bittest da, aber du solltest was tun, wenigstens für dein Leben. Du solltest etwas unternehmen. Und deshalb, dein Werk wird bestehen. Ich werde die Welt nicht retten können und du auch nicht. Und auch nicht der liebe Gott. Die Dinge werden laufen, denn die Welt ist dahingegeben. Von Gott aus gesehen ist die Welt dahingegeben. Aber wir können als Gläubige Salz und Pfeffer sein. Und wir können was tun, unser Licht leuchten lassen, damit, wenn es kommt, dass da ein paar Leute sind, die da ihre Stimme erhoben haben, die nicht geschwiegen haben, die was unternommen haben, ja. Es ist so wichtig, dass wir die Prüfungszeit bestehen und deshalb, ich möchte, dass du dich vorbereitest auf diese schwere Prüfungszeit. Es wird kommen. Das aber, erhebe jetzt die Stimme, protestiere jetzt, wenn du kannst. Nachher kannst du bald nicht mehr protestieren. Pastor Niemöller hat gesagt, weißt du, als die Nazis noch regierten, war der Pfarrer hier in Berlin, hat sogar die große Kirche am Leopoldplatz eingeweiht nach dem Blitzeinschlag. So. Und Pastor Niemöller sagte, als die Nazis die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich habe ja gesagt, ich bin kein Jude. Und dann, als die Nazis dann nachher die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich bin ja kein Kommunist. Und als dann die Christen geholt worden sind, da war niemand mehr da, wo die Stimme erhebt. Verstehst du, war niemand mehr da. Du bist noch da, du solltest deine Stimme erheben und die Posaune blasen. Wächter auf Sions Mauern, steht in der Bibel mal. So, unser Leben ist eine Entwöhnung. Ich muss das und das und das zurücklassen. Wir erleben jetzt schon die Feuertaufe, die Bewährungsprobe müssen bestanden werden. Und wenn du hier jetzt gelernt hast, deine Bewährung zu bestehen, deine Prüfung zu bestehen, dann, wenn das kommt, dann machst du mit links. Du hast dein Haus auf dem Felsen gebaut. Wir können Gott erst richtig dienen, wenn wir entwöhnt worden sind. Nicht mit dieser Maimuich, so meine Milch, verstehst du? Wo ist meine Milch, verstehst du? Wir sollen entwöhnt werden von all diesen seichten, sanften Sachen. In 1. Samuel Kapitel 1, Vers 22, da wird von diesem Buben erzählt. Der Knabe wurde entwöhnt und dann wurde er sogar im Dienst Gottes gestellt als Prophet. Und du kannst erst Gott dienen, wenn du entwöhnt bist von den Menschen, entwöhnt bist von Gemeinden, von Christen, von Kulte, von Rituale, von Dogmen, wenn du entwöhnt bist. Viele Menschen sind nicht entwöhnt. Pastor, wo bist du? Ich sterbe. Verstehst du? Du musst entwöhnt werden, auch sogar vom Pastor. Dass du allein vor Gott trittst und sagst, hier bin ich, lieber Gott, guten Tag. Ja? So viele Menschen sind nicht entwöhnt. Die brauchen immer ein paar Brüder und Schwestern, die ihnen unter die Arme greifen, die sie ermutigen, die ihnen Trost zusprechen, bei denen sie zur Seelsorge rennen können und Befreiungsdienst erleben. Ja, du musst selber lernen, dich zu heilen, selbst lernen, dich zu befreien, selbst lernen, auf eigene Füße zu stehen. Wer das nicht gelernt hat, wenn die Krise kommt, wird niemand mehr da sein. Was Pastor Niemöller sagte, als ich abgeholt wurde, da war niemand mehr da. Und so viele Christen sind von den Nazis abgeholt worden und da war niemand mehr da. Weil sie gesagt haben, das geht mich nichts an. Doch, das geht dich sehr viel an. Dass du gegen den Strom schwimmst. Gegen die Lässigkeit und Faulheit und Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit der Menschen. Du musst was tun. Entwöhnt. Und dann hat er Gott gedient. Und dann kannst du erst Gott dienen, wenn du auf deine eigenen Füße stehst. Du musst dich umgewöhnen. Von der Masse, von der Gesellschaft, vom System umgewöhnt werden, auf Gott zu schauen. Die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und Jesus sagt, wer meine Schafe hören, meine Stimme. Und so viele Christen haben sich gewöhnt, ja, Gott, sie sind so schön, Halleluja, Halleluja, Gott ist so gut, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor großer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und sie merken nicht, die Welt geht vor die Hunde. Sie merken es nicht, ich habe nicht kapiert. Maria und Josef, ich nehme noch eine andere Geschichte noch, ganz schnell. Aus Gewohnheit gehen sie mit ihrem Herrn Jesus nach Jerusalem, 12 Jahre schon wahrscheinlich. Zuerst mal mit dem Kinderwagen, dann ja, den jungen Sohn mitgenommen und dann mit 12. Lebensjahr, als er dort ist, als er selbstständig ist, setzt sich Jesus ab in Jerusalem und bleibt da bei diesen Leuten im Tempel sitzen und die merken nicht, die sind fast vor Nazareth, merken nicht, wo ist unser Junge? Wo ist mein Jesus? Und du siehst, das ist die Mutter Gottes, Maria. Hör doch auf, was für Komplexe die da bekommen haben muss. Ich habe meinen Jesus vergessen. Und so viele Christen haben ihren Jesus irgendwo vergessen, aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit gingen sie zum Tempel, aus Gewohnheit gingen sie zur Kirche, aus Gewohnheit hörten sie die Predigt, aus Gewohnheit, sie wussten schon ganz genau, wie die Liturgie abläuft, wenn der Pfarrer Amen sagt. Und sie haben nicht gemerkt, Jesus ist gar nicht mitgegangen. Aus Gewohnheit. Wir müssen uns abgewöhnen von den Gewohnheiten. Aus Gewohnheit beten. Das Tischgebet, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Verstehst du? Und dann kannst du gehen, lieber Heiland, wieder zu den anderen. Ja, wir müssen uns gewöhnen, dass wir mit dem Heiland reden, dass wir uns vom Geist Gottes leiten. Die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen. Die haben 40 Jahre gebraucht, diese Kerle, bis sie sich die ägyptische Denkweise abgewöhnt haben. Immer Moses oder wo ist das Wasser? Immer wieder sich an Moses zu halten. Sie mussten selbstständig werden und sie mussten selbst ihr Leben regeln, selbst ihr Leben einteilen. Oft merken die Leute viel zu spät, dass etwas nicht stimmt, dass mein Jesus nicht mehr mitgeht, dass die Wolke nicht mehr mitgeht, die Gegenwart Gottes und so weiter. Wenn wir uns von dem Herrn abwenden, wird es dunkel um uns her. Wir singen in diesem Lied, lass die Herzen immer fröhlich. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es dunkel und trüb, wenn du deinen Heiland vergisst. Und viele fragen, warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich krank? Freu dich, dass du krank bist. Warum? Da wachst du wenigstens auf, dann stehst du, liegst du da, siehst die Decke und fragst, oh Gott, was ist passiert, was habe ich falsch gemacht? Endlich kapierst du, dass du was machen musst, um ja dein Leben zu verändern. Und dann kommst du zum Arzt und dann fragt der Doktor, was fehlt Ihnen? Dann musst du sagen, was dir fehlt. Da kannst du nicht mehr dir was vorlügen und vormachen. Was fehlt Ihnen? Und dann beginnt die große Suche. Wo ist mein Jesus? Ach, ich könnte Josef und Maria so gut vorstellen, wie die damals ohne Hände und so weiter, ohne Polizeifunk und wie auch immer, den Herrn Jesus gesucht haben. Wo ist? Habt ihr Jesus gesehen? War Jesus da? Irgendwo ist er da bei euch gewesen? Nein, wir haben Jesus nicht gesehen. Und du musst sehen, die sind da zurückgegangen, bis nach Jerusalem, bis zum Tempel, wo sie das letzte Mal den Herrn Jesus gehabt haben. Und vielleicht musst du auch sehr weit zurückgehen, 150 Kilometer, wie damals die hier Maria und Josef, bis sie nach Jerusalem wieder kamen, da wo sie Jesus zum letzten Mal kannten. Meine Frage ist, wann hast du zum letzten Mal mit dem lieben Gott gesprochen? Wann hast du zum letzten Mal Jesus gesehen? Wann hast du zum letzten Mal den Heiligen Geist gespürt? Wann hast du zum letzten Mal die Gegenwart Gottes erlebt? Wann hat der Herr zum letzten Mal dir ein Bibelwort gegeben? Der Herr ist schon lange her, als ich Junge war oder als ich Mädel war, als ich in der Sonntagsschule war. Ja, schon lange her bei vielen. Es ist höchste Zeit, dass du aufstehst, dass du wieder mit Gott redest. Und in der Endzeit werden wir Funkkontakt mit dem Himmel brauchen. Da wird es kein Smartphone mehr geben. Ja. Ich habe in Russland mal gepredigt. Und da hat mich die Übersetzerin, das war eine ältere Frau, und ihre Hände waren so, ja, ohne Haut fast. Und als sie ihre Hände sah und sagt, was ist mit deinen Händen passiert, dann sagt sie, weißt du, ich war im Gefängnis und ich musste mit meinen nackten Händen ohne Handschuhe Kalk kneten und was weiß ich, was ich dort alles machen musste. Und meine Haut ist hier zerfressen. Ja, habe ich gesagt, Schwester, aber warum warst du im Gefängnis? Was ist passiert? Ja, weißt du, wir waren in der Untergrundgemeinde, plötzlich kamen KGB-Leute rein und wie wir Schwestern sind, manchmal so ein bisschen ängstlich und so weiter. Und ich habe meine Hände zum Himmel emporgehoben und in Sprachen gebeten und die haben mich gleich mitgenommen. Und die Anklage war bei dieser Schwester Umgang mit einem ausländischen Geheimdienst, weil sie in Sprachen geredet hat. Die dummen Kommunisten haben das keine Ahnung gehabt, nicht verstanden, verstehst du? Ja, und da saß sie mehrere Jahre und musste Kalk kneten und mengen. Ja, und wir müssen wieder Kontakt haben, egal wie, was du darüber denkst, es klingt vielleicht lustig und lächerlich, aber wir müssen Kontakt haben mit dem himmlischen Geheimdienst. Gott muss uns raten, was wir tun sollen. Gott hat zum Elia gesagt, geh und verbirg dich am Bach Krit. Man sucht dich überall. Und der Ahab hat nicht gefunden am Bach Krit, denn er hat sich gedacht, dort überlebt kein Mensch. Und doch, Gott sagt, da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Dann nach einer Weile hat Gott nach 18 Monaten dem Elia gesagt, und jetzt gehst du nach Sarepta und verbirg dich bei einer Witwe. Nun, dort habe ich der Witwe geboten, dich zu verbergen. Und weißt du, das Interessante ist, dieses Wörtchen, das selbst. Du kannst machen, was du willst. Wenn du nicht von Gott die Leitung und die Anleitung hast, du wirst du keinen Frieden finden, keine Ruhe finden, keine Versorgung erleben, du wirst verhungern. Elia wäre woanders überall verhungert. Nur nicht am Bach Krit. Er wäre überall anders, woanders verhaftet worden, wäre gefangen worden und Gott hat ihn durchgebracht, weil er gehorcht hat, das selbst. Und wir müssen von Gottes Geist uns leiten lassen, wo wir am besten aufgehoben sind. Suche da, wo du zum letzten Mal gewusst und Ahnung gehabt hast und gespürt hast, hier war der Herr, hier habe ich mit Jesus geredet, hier habe ich meinen Heiland gesehen. Und nicht erst, wenn es nachher Herzeleid ist, Krankheit angekommen ist, die Welt zusammengebrochen ist. Und die Schuldgefühle kommen und dann fängst du fluchen. Warum haben sie mir nicht gesagt? Ja, du hörst jetzt gerade. Kannst gerade im Augenblick das mitnehmen. Ja, Maria, du hast den Jesus vernachlässigt. Du hast nicht auf deinen Jesus aufgepasst. Du warst so im Tratsch, im Vergnügen. Ach, mit deiner Nachbarin schon lange nicht mehr gesehen, unterwegs und so weiter. Und hast ja geplaudert. Vor lauter geplaudert hast du Jesus vergessen. Und gar nicht gemerkt, dass er gar nicht mehr mitgeht. Und dann kommen die Vorwürfe. Und Gott hat der Maria Jesus anvertraut. Und Gott hat dir und mir und uns Jesus und das ewige Leben anvertraut. Was haben wir damit gemacht? Haben wir Schätze gesammelt? Aus Gewohnheit gingen sie nach Jerusalem. Und ich sagte, Gewohnheit ist gefährlich. Wohlstand ist gefährlich. Gott weckt uns auf in unserer Gemütlichkeit. Manchmal ganz schlimm, da kriegen wir so einen Schuss vom Buck. Oh, was ist denn das? Weißt du, du erlebst eine Ungerechtigkeit, Stürme kommen, Gott rüttelt und schüttelt an uns und testet uns und prüft uns. Da läuft der Mann weg, da läuft die Frau weg, da laufen die Kinder weg, da geht alles durcheinander, bist plötzlich arbeitslos. Viele Christen haben auf Sand gebaut, haben sich zu leicht gemacht, ach, das passiert mir nicht. Wir sind so gut abgesichert. Du bist heute überhaupt nicht abgesichert, glaub mir das. Da muss nur was kommen. Ja, da muss nur über Nacht eine andere Regierung kommen. Und wie schnell sind in manchen Ländern Regierungen über Nacht weggefegt worden? Wie schnell? Aus Gewohnheit. Hast du das Reden Gottes überhört? Die Signale überfahren? Ich weiß nicht, ob, was du machst, aber ich fahre fast blind. Ich brauche keinen Satelliten. Weißt du, ich fahre aus Gewohnheit. Und mir ist schon ein paar Mal passiert, dass ich bei Rot durchgefahren bin, aus Gewohnheit, weil es schon immer grün war. Ich habe immer an die grüne Welle geglaubt. Ja. Und ich habe gleich drei paar Punkte in Flensburg gekriegt. Nur weil ich aus Gewohnheit ganz schnell durchgesaust bin. Deshalb, vergiss die Gewohnheiten. Löst dich von diesen Gewohnheiten. Genauso wie man von Sünden erlöst werden muss, so muss man von Gewohnheit auch erlöst werden. Immer wieder was Spontanes, jeden Tag eine neue Überraschung mit dem lieben Gott. Eine neue Führung. Deshalb, Gott weckt uns. Ich bete für Erweckung. Aber Erweckung ist nicht nur Halleluja, Halleluja. Nein, Erweckung ist, dass du nicht mehr schlafen kannst. Das ist Erweckung. Und Gott muss irgendwie so, ja, etwas verpassen. Eine finanzielle Krise, Krankheit, schwere Zeiten, eine Enttäuschung, eine Beleidigung. Was ist mit mir? Was ist da passiert? Weißt du? Oder dass ein lieber Mensch dir weggenommen wird. Oder von dir geht, wie auch immer. Oder dass Druck plötzlich in deinem Leben kommt. Oder Rückschläge, Misserfolge. Gott weckt uns aus unseren Gewohnheiten. Hör auf, dich anzupassen. Ja, ich habe mich schon gewohnt. Das ist so angenehm. Oh, ich möchte nicht, dass eine andere Regierung kommt. Und ich möchte nicht, dass politische Wende kommt. Und ich möchte nicht, dass da irgendwie wirtschaftlich anders geht. Wir haben uns so gewöhnt. Immer regelmäßig. Du, das Regelmäßige ist nicht immer das Beste. Hier verlierst du Herausforderungen. Ja. Du denkst, das ist alles wunderbar. Hast dich eingearbeitet, dich eingelebt. Hier ist so gemütlich. Und plötzlich wirst du woanders gerufen, wirst woanders gebraucht. Ich denke, in der Bibel ist eine Geschichte. In Samaria predigt der Bruder Philippus, eine wunderbare Gemeinde. Menschen sind das, seine Töchter weissagen, da ist Prophetie, da ist Offenbarung, ach, was weiß ich, das, der offene Himmel. Und plötzlich spricht der Heilige Geist, Philippus, ich habe Arbeit für dich. Ja, Herr, ich bin da bereit. Was ist die nächste Stadt, die ich einnehmen soll für dich? Dann sagt der Herr, nein, nicht die nächste Stadt, sondern ich habe auf der Straße nach Gaza, der einsamen Straße, eine Arbeit für dich. Geh dorthin. Und dann geht er hin, da läuft überhaupt nichts. Und dann kommt irgendwann dann so eine Karawane, wo der Finanzminister von Äthiopien drin sitzt und der liest da eine Bibelstelle aus Jesaja 53, das lesen die Juden gar nicht, möchten gar nicht haben. Und die Rabbiner, die möchten das überhaupt nicht, dass es gelesen wird, aber der liest es auf dem Weg von Jerusalem nach Äthiopien. In Jerusalem durfte er das gar nicht lesen, das wäre verboten für ihn gewesen, wo es von dem Messias heißt. Und wir haben ihn verachtet und. Und dann liest er von diesem Propheten, ja, keine Ahnung, wer kann das sein? Und dann springt der Philippus auf den Wagen und sagt, darf ich Ihnen erklären? Ich weiß, wer das ist, dieser Mann aus Jesaja 53. Das ist Jesus, der war gerade da. Und die Juden wollten es nicht annehmen, deshalb haben sie die Schrift verkauft. In Äthiopien kannst du es gut gebrauchen. Du siehst, und dort findet dieser Finanzminister Jesus und Äthiopien kommt durch ihn zu Jesus. Manchmal ruft Gott uns weg von einem gesegneten Platz, wo wir so schön haben und so schön eingerichtet haben, so bequem. Ach, ich habe meinen Sitzplatz sogar und mein Sitzplatz ist schon nummeriert für mich und reserviert. Gott will uns verändern. Auch wenn wir in der Gegenwart Jesus sind. Ich will dich ein bisschen schockieren heute Morgen. Ich will dich ein bisschen schockieren. Weißt du, da ist Jesus und die Apostel auf dem Berg der Verklärung. Wunderbar, 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 wunderbar. Und Petrus sieht den Himmel offen, sieht Moses und Elia. Und Jesus strahlt wie 1000 Sonnen. Und weißt du, was da passiert? Oh Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Und plötzlich was ist die ganze wunderbare Erscheinung vorbei. Und sie sehen nur noch Jesus allein. Und genau das ist, weißt du, dass Gott uns aus der Bequemlichkeit rausholt und dass wir nur Jesus allein sehen, nicht mehr den Moses und nicht mehr den Elia und nicht mehr den Pastor und nicht mehr die Gemeinde und nicht mehr das und das und das. Nur noch Jesus allein. Kannst du mit Jesus allein durchkommen? Ja. Diese Ungemütlichkeit, nur Jesus und Jesus, morgen Jesus, Mittag Jesus, Abend Jesus. Gott erlaubt uns, dass wir viele Dinge aufgeben. Und Gott will, dass wir neue Fähigkeiten entwickeln, neue Herausforderungen annehmen. Und das passiert jetzt schon, vertreib die Dunkelheit. Du hast dich so viel gewöhnt. Du bist schon, dass du nachts siehst. So wie diese Nachttiere, die ganzen Raubtiere. Die sehen nachts sehr gut. Katzen, Löwen, die nachts jagen. Alle diese Tiere, die auf die Jagd gehen. Du hast dich schon so gewöhnt an die Dunkelheit und Finsternis, dass es dir gar nichts mehr ausmacht. Und Gott will dir was Neues machen, schenken. Er will dir jeden Tag was Neues geben, dass du sagen kannst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Ja. Er entwöhnt dich von der Routine, von der Norm. Entwöhnt dich von diesen ganzen Bräuchen. Ich weiß schon ganz genau, wenn er da durchgeht, passiert was. Verstehst du? Nein, da passiert mal nichts. Was ist dann? Du bist erstaunt. Gott will dich entwöhnen. Oft denken wir uns, ich kann mir mein Leben anders nicht vorstellen. Ich brauche das. Ich brauche das. Ja, Gott will dir was Neues schenken. Er erlöst dich von deinen Traditionen, deinen Formalismus. Er lässt dich mal allein laufen. Und die sehen nur noch Jesus allein. Oder sie finden Jesus nicht mehr. Maria und Josef. Dann bist du in einer Prüfung drin. Gott lässt uns allein manchmal in der Prüfung stehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir war es immer wieder. In der Prüfung war ich allein. Da wurden meine Kumpels von mir weggesetzt. Verstehst du? Ich musste allein stillsetzen, durfte nichts abschreiben und nicht spicken. Kennst du, was Prüfung ist? So sind Prüfungen. Gott lässt uns manchmal ganz allein stehen. Und dann darfst du nicht reden, darfst nicht mal auf die Toilette gehen. Und wenn du dich auf die Toilette gehst, musst du dich melden, dann geht der Lehrer noch mit dir. Ja, sehr streng. Prüfungen, dann sagt dir niemand mehr was vor. Da betet dir niemand was vor, da singt dir auch niemand was vor. Und das ist, wo wir in die Prüfungen hineinkommen. Und da kannst du nichts abschreiben, von wem auch immer. Da kannst auch niemand fragen, wie war das? Psst. Verstehst du, Prüfung? Bei der Prüfung kann dir auch niemand helfen. Da bist du mit der Realität selbst konfrontiert und da musst du selbst, habe ich es gelernt, habe ich es nicht gelernt? Was fällt mir noch ein? Und das ist, Geschwister, was mir wichtig ist, lerne jetzt. Jetzt ist die Zeit, angenehme Zeit. Bald ist die Nacht, da kannst du nicht mehr lernen. Bald gibt es das Internet nicht mehr. Als solches, da kannst du die Predigt nicht mehr abrufen. Ich war so dankbar, als wir mal gehackt wurden im Internet vor Jahren, dass ein Bruder in der Schweiz fast alle Predigten von mir runtergeladen hatte auf CD. Und der hat einfach nur Spaß gehabt und die Predigten runtergeladen. Und als wir gehackt wurden, wir konnten keine Predigten mehr aufrufen, gar nichts mehr, hat er uns diese Predigten geschenkt oder wieder rübergeschickt, konnten wir wieder aufladen. Verstehst du? Lade runter, was du runterladen kannst, was du jetzt weißt du, das brauchst, das kannst du und kennst. Die Prüfungen kommen, auch die göttlichen Prüfungen kommen. Plötzlich tauchen Leute in deinem Leben auf, die du gar nicht gekannt hast. Und plötzlich wollen sie was von dir. Plötzlich provozieren sie dich, sind aufsässig, denen fehlt Respekt, die haben keinen Respekt, die gehen vorbei, rempeln dich an, nehmen keine Rücksicht auf dich oder nehmen die Dinge selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob du schon solche Prüfungen erlebt hast. Die sind frech, nehmen sich was raus. Ich habe gesagt, wie bitte? Das habe ich mir noch nicht mal erlaubt. Und das nehmen die sich schon so raus. Sie beleidigen dich, sie polieren und schleifen dich, bringen dich zur Weißglut, kratzen dich an. Ich werde nie vergessen, ich bin in Paris, dann habe ein neues Auto, schönes, gelbes Auto, gehabt, Audi 80, glaube ich, war es, oder Audi 100, bin ich nicht mehr so sicher, aber ein Audi war das, ganz neues, schönes, gelbes Auto. Da fahren wir in diesem Kreisverkehr und irgendwie komme ich aus diesem Kreisverkehr dort nicht mehr raus. Und dann kommt so ein alter Franzose, also das heißt, alt war ich, so ein ja, Renault und streifelt und kratzt mich. Ich natürlich gleich ausgestiegen dort auf dem Platz und schimpf und ruft die Polizei und der pfeift die Polizei, sagt, kommen Sie rüber. Der hat mich angefahren. Dann kommt der Polizist raus zu mir rüber, fragt, wie viele Tote sind hier? Ich sage, niemand, der hat mein Auto angekratzt, mein heiliges Blechle. Dann sagt, fahren Sie weiter, sonst müssen Sie eine Strafe zahlen. Und dann pfeift er und steuert, dass ich wieder weiterfahren kann. Wie viele Tote? Verstehst du, wir müssen lernen, nicht mehr alles so dramatisch zu nehmen. Tragisch nehmen, mein heiliges Blechle. Ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, dieses ganze seelische, geistliche, was wir manchmal durchmachen, so in der Prüfung. Und dann habe ich die französische Autos angeguckt, da gibt es kein Auto ohne Kratzer. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt kein Auto ohne Kratzer. Gott weckt uns. Er entwöhnt uns. Also habe ich keinen Appetit mehr. Da vergeht mir die ganze Lust. Und ich habe das Auto dann nachher in der Garage gestellt und bin dann mit dem Metro weitergefahren. Weil ich wollte nicht nochmals angefahren werden. So entwöhnt Gott uns, dass wir plötzlich einen Ekel bekommen, abschossen. Nein, hier werde ich nicht mehr mich rumtreiben. Wir werden enttäuscht. Unser Vertrauen wird erschüttert. Ich habe gestern auch erzählt von einem Mädel aus Stuttgart, die zu uns kam, die von der Religion verletzt, verwundet wurde, enttäuscht wurde, frustriert wurde, war. Und so viele Menschen sind von der Religion verwundet und verletzt in den Gemeinden hin und her. Hört diese Predigt von gestern an. Und ich werde es nie vergessen, das steht in der Freiversammlung immer wieder. Und irgendwann hat jemand sie eingeladen, kam sie in unseren Gottesdienst im Kunzibau, und damals noch eine Jesus People Site, kam sie in den Gottesdienst, und ihre Geschichte, die war katastrophal. Ich möchte also, dass du diese Geschichte dir anhörst von gestern, die Predigt von gestern. Gott hat an diesem Mädel was getan. Sie kam aus einem gläubigen Haus. Ihr Opa war Pastor oder Prediger, sie waren Juden noch dazu. Verstehst du? Und dann war sie so verletzt, verwundet von der Religion, was alles zu Hause gab. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Laute Verbote. Und die kam aus einer so extremen Pfingstgemeinde, was ich später rausstellte, hat Geistestaufe gehabt, war erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat sogar für den Herrn Jesus gespielt und gesungen. Und dann ist sie von zu Hause aus, da haben sie eine Katastrophe erlebt, familiäre Geschichte. Wurden in der Gemeinde dort verletzt, die Eltern sind nicht mehr in der Gemeinde gegangen, der Vater wurde aus der Gemeinde entlassen, als Pastor, dann kam jemand anders, vieles, ich will das nicht mehr erzählen, aber horcht euch das an, verwundet durch Religion, und so viele Menschen sind verwundet durch Religion, Gesetzlichkeit, Dogmatismus, Traditionen, und kamen sie rein, und die war rauschgesüchtig, die hat gesoffen. So kam sie zu uns. So kam sie zu uns und sie sagt, ich will mal die Welt, das Leben kennenlernen, was Religion ist und so weiter, was das ist. Das habe ich alles zu Hause gesehen und dies und jenes durfte ich nicht in meinem Leben. Und so kam sie zu uns. Dann hat sie bei mir zu Hause sogar den Entzug gemacht. Das war die Hölle, das erste Mal so Cold Turkey, kalte Dusche gemacht. Und das war für sie nicht leicht, aber sie hat zum Heiland gefunden und sagt, also selbst als ich besoffen war und auf dem Drogentrip war, ich habe immer von Jesus meinen Freunden erzählt. Ich habe immer gepredigt. Das, was sie als Kind erlebt hat, das ist nicht verschwunden, das ist geblieben. Aber sie war nicht glücklich, sie war dort nicht glücklich, sie war da nicht glücklich, sie war da nicht zufrieden, da ging es nicht, da ist alles so viel kaputt gegangen. Da war sie mit dem liiert und mit jedem liiert und so weiter. Sie war so, ja, ganz tief unten. Aber Gott hat der Heiland ihr Leben gerettet. Sie ist geheilt worden innerlich. Und es ging nicht von heute auf morgen, Geschwister. Und ich sage das auch, es geht nicht auch heute, dass du dich vorbereitest auf das, was kommt, auf die zukünftigen Dinge. Es geht nicht von heute auf morgen. Sie kam auch nicht von heute auf morgen weg von Gott. Und hat Jahre gebraucht. Und das Schöne war dabei, sie ging dann auf die Bibelschule und ist irgendwo Missionarin geworden. Aber es vergingen Jahre, bis das passierte. Und deshalb, jetzt ist jetzt angenehme Zeit. Jetzt sind die Prüfungen da. Jetzt bewähr dich. Jetzt bewähr dich, weißt, allein zu stehen. Zeig, was du kannst, was du bist, dass du ein Kind Gottes bist. Ja, lass dir das nicht rauben und nehmen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und Gott schult unseren Charakter. Und ich habe gesehen an diesen Mädel, wie Gott ihr Leben verändert hat, wie stark sie war. Sie wusste, was hatte ich als Christ und was hatte ich in der Welt und was habe ich jetzt. Verstehst du, dass ihr Leben ganz anders war? Und Leiden ist eine gute Heilung für Stolz, für Religion. Du weißt, du musst durch, du sagst jetzt, ich pfeife auf alles. Und du musst manchmal vielleicht auf alles pfeifen. Leiden treibt dich in die Gnade Gottes, in die Arme des Allmächtigen. Und hier entdeckst du, was Gnade ist. Paulus betet einmal, oh Gott, nimm's weg, nimm's weg, nimm's weg. Und dann hat der liebe Gott ihm gesagt, 2. Korinther Kapitel 12, Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Auch diese Schwierigkeiten. Leiden ist ein Trainingslager für unsere Stärke. Weißt du, wir lernen wieder Gewichte zu heben, das Leben zu gestalten, Schwierigkeiten zu ertragen. Leiden enthüllt unsere wahre Natur, was wirklich hier drin steckt. Und das Mädchen sagte, also wo ich durch diese Hölle durchgegangen bin, sie wohnt in einer Kommune oder ja Wohngemeinschaft. Kommune war das mehr, war das eine politische Kommune damals noch zu der Zeit. Sie wohnt in der Kommune. Ich habe alles miterlebt, was man erleben kann. Und ich weiß, ich brauche Jesus. Aber sie hat eine ganze Weile uns auf der Freiversammlung im Schloss, auf dem Schlossplatz zugehorcht. Ich sehe heute noch, wie sie da steht. Immer, sie war regelmäßig jeden Sonntag und wenn wir dort waren. Aber sie war so verschlossen. Sie war so verschlossen. Plötzlich merkst du, da gibt's noch was. Und die Christen stehen da und singen, es ist Kraft und was weiß ich. Und wir haben gesungen, wir haben uns nicht geniert. Wir haben den Samen ausgestreut. Wir haben so viele Menschen zum Heiland führen können. Ich habe diese Tage mir mal Gedanken gemacht, wie viele Leute in die Mission und auf die Bibelschule gegangen sind und heute Gott irgendwo dienen. Aus dieser Arbeit dort am Schlossplatz, unsere Arbeit für Gott ist, auch wenn es manchmal deprimierend ist, nicht vergeblich. Wir waren treu, wir haben Gott gedient. So, noch eine Bibelstelle. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die in der Gegenwart nicht zur Freude zu dienen. Im Gegenteil, oder Traurigkeit. Aber nachher, Hebräer Kapitel 12, Vers 11, aber nachher haben wir ein geübter Sinne. Und nachher brennst du für Jesus. Nachher sagst du, ich muss. Und mich kriegt kein Tod und kein Teufel unter. Gott mutet uns das Kreuz zu, Geschwister. Vertreibe die Dunkelheit. Genier dich nicht. Schäme dich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft. Wir müssen durch die Lehre durch. Das sage ich dir. Wir müssen diese Prüfungen bestehen. Wir müssen das Chaos, die Verwüstung und vieles andere mehr erleben. Wir müssen durch trockene Täler durchgehen und überqueren. Wir müssen ja durch diese ruinierte, zerstörte Welt hindurchgehen, wo alles bankrott am Boden liegt, durch das Schlachtfeld. Ich werde nie vergessen, vor vielen Jahren war ich auf dem Schlachtfeld in Verdun. Und dort stand da, also guck mal, wie viele tausende Träume, Visionen, Illusionen, was da alles zerstört wurde. Und das sind meistens junge Leute gewesen, die dort ja, ihr Leben gelassen haben für Gott und Vaterland. Verstehst du, was für ein Wahnsinn? Das hat mich schockiert auf der einen Seite, aber ich war so traurig. Guck mal, Leute opfern ihr Leben für Mist, für Politik, für Gott und Vaterland. Deutsche wie Franzosen. Und wie viele Europäer liegen auf den Schlachtfeldern hin und her. Im letzten Weltkrieg starben über 50 Millionen. Nur für Gott und Vaterland. Und da musst du auf dich allein gestellt werden. Wir haben einen alten Bruder hier bei uns in der Gemeinde gehabt, Bruder Bruno Bese. Wir werden nicht vergessen. Der war hier irgendwo im Lurch. Bis zum Lurch kam er da mit seinen Soldaten, mit seiner Armee und dann sagte er, nein, ich hau ab, der Krieg ist bald zu Ende. Der Krieg ist bald zu Ende, ich hau ab. Und dann ist er nachts gewandert, nachts gegangen und bis er nach Hause kam. Und dann kam er zu seinem Haus, wo er wohnte. Damals, das war Schutt, dann hat er weitergesucht und ein paar Leute gefragt, kennt ihr da meine Gerda, wo ist meine Gerda? Er sagt, und ich bin selber nachts gegangen, tagsüber war es zu gefährlich. Da wär, wenn ich erwischt werde, da wäre ich als Dissident erschossen, an Ort und Stelle. Und nachts, wo mich keiner sah. Und wir müssen lernen, nachts zu leben. Nachts zu wandeln. Das siehst du nicht. Und ich habe gesagt, Bruno, wie hast du das gemacht? Ja, weißt du, ich habe schon den Trick entwickelt, dass ich weiß, wo Westen, Osten und Norden ist. An Baumrinde hat er sich orientiert. Da, wo Moos ist und so weiter, dass es die Wetterseite ist. Und so fand er bis nach Hause. Wir müssen lernen, ja, zu leben, nachts zu wandern und nach Hause zu finden. So wie der verlorene Sohn, der fand nach Hause zu seinem Vater. Wie viele Träume gehen flöten, werden zerstört, vernichtet. Da ist nichts mehr übrig. Du musst entwöhnt werden von allen möglichen Bequemlichkeiten und dann unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, dich von Gott führen und leiten lassen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du musst an der Gangart Gottes gewöhnt werden. Und dass du weißt, ach, so funktioniert, so geht der Weg. Und ich habe nicht nur von Bruno das gehört, sondern ich habe auch von anderen Leuten gehört, die geflohen sind, die sogar, ja, sogar von Russland heimkamen, bei Nacht und Nebel. Und die haben entwickelt eine Orientierungsgabe. Wie finde ich nach Hause? Ja, hast du auch eine Orientierungsgabe? Kannst du dich orientieren? Wie komme ich nach Hause? Wie lebst du ohne Bibel? Stell mal vor, heute, wir werden das erleben, was die Leute in Russland erlebt haben, in der Untergrundkirche. Die Bibel wurde weggenommen, alles wurde weggenommen, Gottesdienst wurde weggenommen, Prediger wurde weggenommen. Und sie mussten lernen, jetzt allein mit Gott zu leben. Und das, was sie im Kopf hatten, das hatten sie. Und so viele Christen lesen nicht mehr die Bibel. Die haben die Bibel zu Hause, die verstaubt und verschimmelt. Aber sie lesen das Wort Gottes nicht. Und vor allem ist es so wichtig, das Wort Gottes im Herzen zu haben. Ich werde nie vergessen, Schwester Clement in Stuttgart, eine alte Schwester, die war die 90. Wenn ich sie besucht habe, sie lag im Bett. Und wenn ich sagte, Schwester, darf ich dir noch ein Bibelwort vorlesen? Dann habe ich angefangen zu lesen, die ersten paar Sätze, sagte, aufhören, jetzt sage ich es weiter auf. Verstehst du? Sie hat die Bibel auswendig gekannt. Die Bibelverse, Psalmen auswendig gekannt. Sie lag, sie war fast blind gewesen, aber sie kannte die Psalmen auswendig. Und ihre größte Freude war, im Bett zu liegen und einfach die Psalmen aufzusagen. Wo sind heute die Christen, die noch Psalmen aufsagen, die Gott loben und preisen im Geist und in der Wahrheit, im Sinn und nicht im Sinn, sogar manchmal im Unsinn? Ja, einfach Gott loben und preisen. Gott kümmert sich nicht um die Wege der Menschen, um diese ganzen primitiven Trampelpfade und so weiter, oder um unsere Umgehungsstraßen. Er überfliegt das. Und deshalb lerne mit dem Wort Gottes zu leben. Und gerade in den schwierigen Stunden ist das Wort Gottes eine Kraft, eine Speise für meine Seele, dass ich sage, danke Jesus. Und dann wiederhole ich die Worte. Jesus in der Wüste hat keine Bibel gehabt und keine Tora-Rolle und sonst nichts, als der Teufel ihn versuchte. Aber er konnte sagen, es steht geschrieben. Weißt du, was geschrieben steht? Lern die Bibel kennen. Entschuldigung. Deshalb, ich predige und ich habe gestern auch gesagt, das Wort Gottes reinigt uns, das Wort Gottes heiligt uns, das Wort Gottes heilt uns. Je mehr du das Wort Gottes hörst, auch diese Predigten. Dieser Tag hat mir jemand geschrieben, Bruder Matthäus, ich kann dich nicht mehr hören. Und dann, ja, das hat sich so angehört, so böse. Und dann sagte ich, habe schon 3 Predigten heute von dir gehört. Ich kann dich nicht mehr hören. Ja, irgendwas bleibt immer hängen. Irgendwas bleibt immer hängen. Und für göttlichen Erfolg, von göttlichen Segen gibt es keine Abkürzung. Wir müssen durch die Nöte durch, wir müssen durch die Wüste durch, wir müssen durch das Meer durch, wir müssen durch die Löwengrube durch, wir müssen durch den Feuerofen durch und wir müssen lernen, jetzt mit Löwen umzugehen, mit bösen Menschen umzugehen. Wir müssen lernen, dass wir die Angriffe erfahren und so weiter. Die sind manchmal teuflisch und barbarisch und brutal und unmenschlich. Wie werde ich mit meinen Angriffen fertig? Dass ich einfach sage, Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ich lege mein Leben in deine Hände. Wir müssen, so wie bei der Wilhelm Tell, durch diese Gasse muss er kommen. Verstehst du? Wir müssen da durch. Wir müssen Spott ertragen, Hohn ertragen. Wir müssen beleidigt werden. Und es wird noch viel schlimmer werden. Die Christenheit, die wahre Christenheit, wird eine Minderheit werden. Weißt du, wir werden so überlaufen mit anderen Religionen, mit Atheismus und so weiter. Und jetzt musst du lernen, dass du gegen den Strom schwimmst, dass du deine Meinung vertrittst und zu deiner Meinung stehst. Wir müssen Beleidigungen verkraften. Wie geht man da um, wenn man beleidigt wird? Ach, der hat mich angespuckt. Verstehst du? Heute passiert sowas nicht, aber schief angeguckt. Wir müssen durch den Schmelzofen Gottes. Und manchmal komme ich mir vor wie auf einer Geisterbahn. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort gewesen bist. Das, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Da gruselt es manchmal. Ist grausam. Aber da müssen wir durch. Wir müssen durch Dinge durch, die wir normalerweise nie gehen würden, aber Gott führt uns so hinein. Schimpf und fluche nicht und ärgere dich nicht über diese Dinge, dass sowas passiert. Das stabilisiert deinen Glauben, dein Geistesleben. Gott erlaubt, dass Dinge passieren, dass du stolperst, dass andere stolpern, sogar dass andere über dich stolpern. Ich denke nur an die drei hebräischen Jünglinge. Sie mussten durch den Feuerofen gehen. Sie mussten das kennenlernen, was das alles so ist. Und dort lernst du die Kraft Gottes kennen. Du lernst die Kraft Gottes nicht kennen in der Gemeinde. Hier bei uns lernst du die Kraft Gottes nicht kennen. In keiner einzigen Gemeinde lernst du die Kraft Gottes kennen, wenn ich dir ganz ehrlich sage. Du lernst die Kraft Gottes in Schwierigkeiten, in Problemen, in Nöten, in der Trübsal kennen. Hier hat Gott mich durchgetragen, mich bewahrt vor den Löwen. Als Kind Gottes musst du nichts befürchten. Auch jetzt, wenn diese dunkle Zeit kommt, du musst nichts befürchten. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du wirst bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Durch diese dunklen, trüben Pfade bringt Gott uns zu unserem Winterquartier. Halleluja. Zu unserem Winterquartier. Ja. Oder in unserem sicheren Pferch, in der Geborgenheit, in dem Frieden Gottes, gerade durch diese Umstände, sonst kommen wir noch dort nicht hin. Und Gott geht mit uns auch Tälerwege und ungemütliche Wege und so weiter. Und sein Weg ist sicher. Wir haben vorhin das schöne Lied gesungen von Fanny Crosby, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Das musst du jetzt lernen, wenn diese Dinge alle passieren. Was passieren wird, lies die Offenbarung. Die Offenbarung ist aktueller als jedes andere Krimi und jedes andere Buch oder ja alle ganzen Zeitungen und so weiter. Da wird so viel über unsere Zeit berichtet. So viel. Und wir sind mittendrin. Die Wege Gottes am Ziel, sie verfolgen uns. Also wir müssen das alles lernen. Diese ganzen Schwierigkeiten, sie bringen uns nicht um. Im Gegenteil, sie machen uns stark, widerstandsfähig. Ja. Und wo eine Lawine schon abgegangen ist, da kommt keiner mehr. In aller Liebe. Wo du das schon durchlebt hast, du bist bewahrt, bist geführt. Und da heißt es, Apostelgeschichte 14, Vers 42, Vers 22, dass wir durch viel Trübsal in das Reich Gottes hineingehen müssen, oder kennen, hineingelangen müssen. Wir müssen das. Der Himmel ist nur über Täler erreichbar. Dietrich Bonhoeffer, seine letzten Worte, bevor er hier erschossen wurde: Das Ende ist da, aber für mich beginnt das Leben jetzt. Das Ende, ich höre auf. Das war seine letzte Botschaft. Das Ende ist da, für mich beginnt das Leben. Wir müssen hier durch, aber für uns beginnt das Leben. Wenn es trüb und dunkel wird, als Kind Gottes, der Herr ist bei mir, auch wenn ich nicht mehr weiterkomme. Wer möchte schon gezüchtigt werden? Wer möchte schon Schwierigkeiten haben? Wer möchte krank werden? Wer möchte ermahnt werden? Wer möchte korrigiert werden? Oder irgendwie, oder von Gott geknetet und geformt werden? Aber das ist nötig. Der Hammer Gottes will uns eine Form geben. Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und wir sind nur, ohne dass Gott an uns arbeitet, wir bleiben ein Klumpen Dreck, weiter nichts. Und Gott will an uns arbeiten. Und dann kommen wir auf seine Drehscheibe. Das dreht sich alles bei mir. Verstehst du? Und dann kommen wir in den Feuerofen noch. Werden gebrannt. Gott entwöhnt uns. Und nimmt uns in seine Schule. Ich weiß nicht, was dir heute blüht und was dir heute passiert. Aber hier in 1. Samuel noch eine Bibelstelle. Es war aber kein Schmied. 1. Samuel 13, Vers 19. Es war kein Schmied in Israel. Im ganzen Land. Denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich ein Schwert und Spieß machen. Das war kein Schwert da. Und siehe, in Jesaja 54 dann weiter. Und siehe, ich habe dem Schmied geschaffen, der die Kohlen ins Feuer anbläst und die Waffen daraus macht. Und nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Ich habe das gemacht. Wer steckt dahinter? Gott ist der Schmied, der uns hämmert und hämmert und hämmert und hämmert. Ja, er ist der Schmied. Und was macht der Schmied? Der geht nicht sanft und friedlich um. Nein. Und Hiob sagt, als er das den Herrn erlebte, früher habe ich gedacht, oh, wunderbarer Gott, herrlicher Gott. Und so weiter. Früher habe ich gedacht, nur von Hören und Sagen habe ich dich gekannt. Aber jetzt hat mein Angesicht dich vernommen. Jetzt spüre ich, wie du wirklich bist. Wie du an mir arbeitest. Und glaub nicht, du bist hier zum Urlaub in dieser Welt. Zum Vergnügen, zum Spaß. Du bist hier, dass du für den Himmel vorbereitet wirst. Wir sollen ja mit Christus regieren. Wir sollen mit Christus, ja, auf dem Thron sein. Und nicht zum Schlafen dort im Himmel. Nein. Mit Christus zu arbeiten. Hier wird dein Charakter geformt. Durch Wasser und Feuer und was weiß ich. Du wirst erhitzt und abgekühlt, erhitzt und abgekühlt, erhitzt und abgekühlt. So arbeitet der Schmied. und dann wieder gehämmert. In der Gemeinde bist du in einem Elite-Internat. Verstehst du, als Christ bist du in einem Elite-Internat, in einer Kaderschmiede. Da wird an dir gearbeitet. Und du musst lernen, hier in diesem Internat. Und ich war ja über ein Jahr in einem Internat, dass ich Deutsch lernte und so weiter. Deutsch lernen muss, sollte in Erlangen. Und das war schlimm. Verstehst du, wenn du weinst, weinst du allein. Wenn du betest, kannst du allein beten. Da ist niemand da. Du musst selber fertig werden. Das ist, ja, da kannst du nicht mehr Muttersöhnchen oder Mädchen sein. Und schnell, wenn was ist, zu Mama rennen. Du musst allein selbst fertig werden damit, auf eigene Füße zu stehen, deine eigene Entscheidung zu treffen. Das ist, wir sind im Internat, wir sind hier in dieser Welt. Du kannst nicht mit deinem Mann, deine Frau fragen, und die wissen sowieso nicht, können nicht viel helfen, in aller Liebe. Du musst selber fertig werden, dich selbst versorgen, selbst erledigen die Sache, selbst hingehen, selbst dich verteidigen. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi, eine Kaderschmiede Gottes. Dafür gibt es keinen Ersatz. Vertreib die Dunkelheit, diese Ängstlichkeit, dieses furchtsame Nein, Herr, bitte nicht. Nur in einer Gemeinde kannst du Prozesse durchlaufen, die du sonst in deinem Leben nie durchlaufen würdest. Da wirst du angerempelt, man tritt auf deine Hühneraugen, dann springst hoch, gehst ganz schnell hoch. Ja, hier bekommst du Probleme. Und wir sind in dieser Welt und wir bekommen Probleme mit unserer Familie. Wir bekommen Probleme mit der Gemeinde, so wie dieses Mädchen. Und sie hat etwas gelernt in ihrem Leben. Sie hat zuerst nicht verstanden. Plötzlich hat Gott zugelassen, dass der Vater entlassen wurde, dass sie dann ja enttäuscht, verbittert war auf die ganzen Christenheiten, auf die ganzen Scheinheiligen und mit den ganzen Scheinheiligen nichts mehr zu tun haben wollte. So viele Christen sind gemeindegeschädigt. Als ich auf dem Beitragsplatz vor Jahren mal predigte, dann kam eine Frau, dann sagte, weißt du, ich nenne keine Gemeinde hier, die Leute aus der Gemeinde, wenn sie sich einander die Hand geben, es würde um ganz West-Berlin reichen, die Gemeinde geschädigt sind, wie auch immer, von enttäuscht sind. Und Gott erlaubt Enttäuschungen. Du wirst erhitzt und wieder abgekühlt, diese ganzen Wechselbäder. Und dann kommt das Mädel zum Heiland. Halleluja, Halleluja. Und du bekommst wieder ganz neue Liebe, erlebst die Liebe Gottes, was wirklich die Liebe Gottes ist. Ich kann zum Heilen gehen. Er versteht mich. Was ganz Neues. Und dann heißt es hier im 1. Samuel 13 noch, es war kein Schmied im Lande. Und so weiter. Und der Teufel erlaubt, ja, die Philister, dass sie an dir arbeiten. Es war kein Schmied, aber die Philister. Und in 1. Korinther 10, Vers 13, bisher hat euch keine menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht über euer Vermögen versuchen lässt. Gott ist treu in aller Wahrheit, sondern er macht es so, dass die Versuchung so ein Ende hat, dass ihr es ertragen könnt. Aber wir müssen mit Gott verbunden sein, mit Gott leben, jetzt schon, hier, heute. Da muss das Band geknüpft werden, die Beziehung aufgebaut werden. Sorg für deinen Weg. Sorg, dass die Dunkelheit nicht so über dich kommt und sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich bald die Welt kennenlernen. Die Christenheit, die Gemeinde habe ich schon kennengelernt, aber die Welt noch, verstehst? Versuch mal jetzt Gott zu finden, zu Gott zu suchen. Und Gott versucht nicht über dein Vermögen. Apostelgeschichte 14, Vers 22, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Ist schon alles festgeschrieben für unser Leben. Dass dann nimm die Stunden, wie sie kommen. Ja. Und wir sprechen von der Trübsalzeit. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Aber Dank sei Gott. Gott kennt sein Volk. Gott kennt seine Pappenheimer. Gott kennt seine Kinder. Ja, um der Auserwählten willen. Gott bringt uns in Stürme. Wir erleben Schiffbruch wie der Apostel Paulus dort auf der Überfahrt nach Rom. Wir erleben Angriffe, wir erleben Verfolgung. Wir erleben all diese Dinge. Wir kommen ins Gefängnis wie Petrus und wir kommen doch wieder raus. Gott sei Dank. Der Herr bringt uns raus. Petrus schläft selig im Gefängnis. Weißt du, wir erleben diese Dinge und wir vertrauen Gott. Gott wird nicht mehr zulassen, als was wir ertragen können. Im Vater unser beten wir ein bisschen unsinnig. Das ist nicht biblisch, was wir beten. Ist auch nicht von Gott so gewollt. eigentlich, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen oder Übel, je nachdem, was es ist, was du, welche Übersetzung du hast oder in welcher Konfession du bist. Aber richtig heißt es, und führe uns durch die Versuchung. Das ist biblisch. Gott will uns durch die Versuchung führen, durch die Wüste führen, alles, was es ist. Und in der Dunkelkammer werden wir entwickelt. Da werden wir Fotos entwickelt. Das ist negativ. In der Dunkelkammer, wir werden dort entwickelt. Weitergeführt und weitergeleitet. So, dann merken wir, was das Reich Gottes ist. Dann merken wir, was wir alles so können, zu was ich fähig bin. Ja, ich habe in meinem Leben vieles machen müssen, wozu ich dachte, das kann ich niemals, um Himmels Willen. Ja, sobald aber Gott dich hineinführt, Gott gibt auch dir die Fähigkeit, die Veranlagung, die Mittel, dass du sagst, sag nie, nie. Wir sind in der Endzeit. Wir müssen jetzt uns die Entscheidung treffen und wir müssen uns vorbereiten, einfach gegen das, die Dunkelheit anzugehen, gegen das, was kommt. Der Josua hat gemerkt, plötzlich bei uns läuft das im Volk Israel nicht mehr so, wie es bisher war. Die Leute sind irgendwie komisch, die sind so ein bisschen labil. Und dann sagt er, steht er auf und sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und plötzlich schreien die Israeliten, ja, wir auch, wir auch, wir auch. Du musst vorangehen, auch in deiner Familie, wo auch immer, dass du sagst, ich will dem Herrn dienen, ich will dem Herrn nachfolgen, ich will den Willen Gottes tun in meinem Leben. Die Nacht ist vorgerückt. Es ist immer später. Die Schatten, die Dämmerung, siehst du die Schatten, ja, die Sonne geht unter, was auch immer ist. Nimm das richtig, verstehe die Umstände, deute es richtig. Jeder, der für sich, ja, muss für sich ins Bett gehen und sich innerlich zum Schlafen vorbereiten. Zum Schlafen kannst du niemanden mitnehmen. Du musst auch allein schlafen und wieder aufwachen am nächsten Tag und weißt gar nicht, was heute Nacht alles gewesen ist. Wo war ich denn heute Nacht? Du träumst. Nachts sind die Raubtiere aktiv in der Dunkelheit. Ja, Nacht. Ich will dir nur sagen, wir sind in der Nacht in der Dunkelheit. Und viele wissen nicht mehr, wie spät es ist. Verstehst du? Ach, uns kann nichts passieren. Du bist wie der Frosch im Kochtopf. In der Dunkelheit erkennst du immer mehr, welche Gefahren da sind. Und in der Dunkelheit lernst du, mit der Orientierungslosigkeit umzugehen. Wo bin ich denn eigentlich? Nachts sind alle Katzen grau. Verstehst du? Da lernst du, dich durchzuschlagen und ja, da lernst du durchzukommen. Auf, denn die Nacht wird kommen, singen wir in einem Lied. Die Nacht ist da. Und durch Worte verdrängst du die Ängste, verdrängst du die Dunkelheit durch Worte. Preist den Herrn. Um Mitternacht fing Paulus und Silas Gott zu loben und zu preisen. Wenn wir das Licht vergrößern wollen, wir müssen einfach, ja, leuchten. Selber leuchten. Und dann steckst du den Bruder daneben an. Der strahlt auch Halleluja, Lob und Dank. Die Welt ist noch da. Ich lebe noch. Als ich auf dem Breitscheidplatz nach der Wende gleich den Tag oder zweiten Tag nach der Wende predigte, da kommt jemand bei mir so auf die Kanzel, wo ich dort stand, auf dem Breitscheidplatz und kneift mich. Sage ich, lass mich in Ruhe. Nein, sagte er, ich will wissen, bin ich auf dem Kudamm oder nicht? Das ist ein DDR-Mensch. Bin ich auf dem Kudamm oder nicht? Ja. Du sollst herausfinden, wo bin ich jetzt eigentlich? Wo stehe ich jetzt? Habe ich meinen Heiland verloren? Psalm 106 noch. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Fang an, dem Herrn zu danken. Egal was es ist, lerne für alles dankbar zu werden. Für jede Kleinigkeit. Hab den Frieden Gottes in deinem Herzen. Jesus ist noch da. Jesus geht noch mit mir. Der Heilige Geist ist noch da. Und wie dieses Mädchen sagt, es ist verrückt, was ich erlebt habe. Besoffen und auf dem Trip unter Drogen. Ich habe den Leuten, meinen Kumpels immer abgepredigt, von Jesus erzählt. Ich war begeistert von Jesus, obwohl er nicht mehr mit Jesus war. Verstehst du? Äußerlich. Sie war aber innerlich, kannst du nicht verlieren, was du innen drin hast. Dann kannst du sogar im Suff sein, kannst du unter Drogen sein, kannst du unter Narkose sein, kannst du auf dem Operationstisch liegen. Du wirst immer von Gott reden. Denn das, was in dir ist, kann dir kein Tod und Teufel nehmen. Glaub mir das? In aller Liebe. Auch wenn du schwere Wege gehst, verstehst du, du hast Gott in dir. Ich habe so lange Zeit nicht verstanden, dieses Mädchen, habe ich gesagt, wie konntest du von Jesus deinen Kumpels, deinen Freunden erzählen, der WG und so weiter, immer von Jesus sprechen, obwohl du schon lange nicht mehr da warst. Ich weiß gar nicht, Ich habe diesen Film gesehen und dieser Film von Nicky Cruz, Run Baby Run und so weiter, da hat sie begeistert, sie wollte Straßenmissionarin werden und so weiter. Als junges Mädel, als ich mit 15 den Film gesehen hatte, sie wollte Straßenmissionarin werden und sie hat in der Hölle, so wie Nicky Cruz, auch das erlebt hat und so weiter, in der WG einfach, ja, Gott war da. Kannst machen, was du willst. Gott hat mich nicht aufgegeben. Das hat sie gesagt. Auch wenn ich Gott aufgegeben habe, Gott hat mich nicht aufgegeben. Ist das nicht wunderbar? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in uns ein Licht angezündet hast. Und ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns lieb hast und dass du, ja, das, was in uns hineingelegt worden ist und das, was durch die Predigten hier rübergekommen ist, dass das erhalten bleibt, dass du irgendwann durch den Heiligen Geist erinnerst und es wiederbringst. Vater, ich preise dich, ich lobe dich, ich rühme dich, dass du, so wie bei diesem Mädel, Herr, du hast es ihr nicht weggenommen. Du hast diesen Jesus und das, was deine Liebe erlebt hat, was sie selbst in dieser konservativen Gemeinde erlebt hat und das Negative dieser Enttäuschung, durch die Enttäuschung hast du zu ihr gehalten. Vater, ich danke dir und preise deinen Namen, dass du auch zu uns hältst, egal wo wir sind und was wir gerade durchmachen. In Jesu Namen. Amen.